ARD Sounds.
SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist auch heute früh das politische Thema bei uns. Die Debatte über bundespolitische Konsequenzen geht weiter. Der ARD sagte CSU-Chef Markus Söder, die geplanten Reformen müssten jetzt auch gemacht werden.
Ich finde es heute schon sehr bedenklich, dass einzelne SPD-Vertreter plötzlich sagen, man muss zurückrudern. Denn mit 9% der SPD in Sachsen-Anhalt gibt es kein Votum für eine grundsätzliche Änderung einer Reformpolitik. Wir können nicht Reformen zurückdrehen, sondern im Gegenteil, wir müssen Reformen gerecht machen. Da bin ich dafür, da bin ich auch über vieles bereit zu reden. Aber jetzt nicht ein Zurück auf Los, das wäre eine Katastrophe, weil uns das wirtschaftlich schadet und dann am Ende Wohlstand verloren geht. Und wer profitiert dann davon, wenn es schlechter wird? Wieder die Radikalen.
Die SPD-Spitze hatte den Reformkurs der Bundesregierung nicht grundsätzlich in Frage gestellt, fordert aber Anpassungen. Und zur Regierungsbildung in Sachsen-Anhalt sagte Söder:
Jetzt ist die AfD am Zug nach diesem Wahlergebnis. Sie muss eine eigene Mehrheit organisieren. Sie muss sagen, was sie hat, mit wem sie es machen will. Und sie muss auch zeigen, welche Minister eigentlich dahinterstehen. Alles andere wäre jetzt das falsche Signal. Wir wollen keine Kooperation. Wir wollen auch keine Koalition, auf keinen Fall. Aber die AfD ist nun mal im Zug und man muss auch Wahlergebnisse letztlich dann demokratisch anerkennen.
Soweit der CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die meisten Deutschen sind besorgt über den Ausgang der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Das hat eine bundesweite Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend extra ergeben. Hauptstadtkorrespondent Markus Sambale fasst uns das zusammen.
Fast 2/3 der Befragten sagen, dass sie über das Wahlergebnis eher besorgt sind. Nur knapp 1/4 zeigt sich eher erfreut. Und es sind nur ganz wenige, 8%, die sagen, dass ihnen das Wahlergebnis egal ist. Und wenn wir uns angucken, wie die anderen Parteien mit der AfD umgehen sollen, dann zeigt sich da ein gemischtes Meinungsbild. Gut 40% sind der Ansicht, dass die anderen Parteien im Moment unfair mit der AfD umgehen. Und eine knappe Mehrheit, 51% genau, ist dafür, dass die AfD bei der politischen Arbeit in Zukunft stärker eingebunden wird.
Die CDU in Sachsen-Anhalt will sich nach ihrem schlechten Abschneiden bei der Wahl neu aufstellen. Im Herbst soll ein Parteitag einen neuen Landesvorstand wählen. Damit wird auch ein Nachfolger für Parteichef Sven Schulze gesucht. Einer hat seine Kandidatur bereits angekündigt, es ist Sepp Müller. Er ist Vizechef der Unionsfraktion im Bundestag. Die politische Zukunft von Schulze ist deshalb unklar. Heute kommen einige der in den Magdeburger Landtag eingezogenen Abgeordneten zu ihren ersten Fraktionssitzungen zusammen. Damit ins Ausland. Nach einer dreitägigen Angriffspause hat Russland seine Angriffe auf die Ukraine offenbar wieder aufgenommen. Nach ukrainischen Angaben wurden in der Nacht mehrere Bezirke rund um Kiew mit Drohnen angegriffen. Die Pause hatte Kreml-Chef Wladimir Putin im Zusammenhang mit den Gesprächen hochrangiger US-Vermittler mit Russland und der Ukraine angeordnet. Die US-Gesandten Kushner und Witkow haben am Wochenende zunächst mit Putin in Moskau gesprochen. Anschließend trafen sie in Kiew den ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Einen Durchbruch bei den Gesprächen gibt es nicht. Viele Meeresschutzgebiete helfen den Fischbeständen offenbar weniger als bisher angenommen. In einer internationalen Studie haben Forscher in rund 550 Korallenriff-Schutzzonen weltweit Fische gezählt und deren Größe gemessen. Aus der SWR-Umweltredaktion berichtet Sabine Stör.
Höchstens knapp 1/4 der untersuchten Gebiete schützt die Fischbestände tatsächlich. Entscheidend ist laut Studie vor allem, ob die Regeln für die Fischerei eingehalten werden. Denn ein Meeresschutzgebiet bedeutet nicht automatisch, dass dort gar nicht mehr gefischt werden darf. Je nach Gebiet gelten unterschiedliche Regeln und sie werden auch unterschiedlich streng kontrolliert. Deutsche Fachleute halten die Studie für solide, mahnen aber zur Vorsicht bei den genauen Zahlen. Denn untersucht wurden vor allem flache Riffe. Andere Meeresgebiete können ganz anders funktionieren.
Nach den Zuschauerausschreitungen beim Pokalderby Waldhof Mannheim gegen den 1. FC Kaiserslautern wird auch gegen einen Polizisten ermittelt. Das hat die Polizei dem SWR bestätigt. Einzelheiten von unserem Reporter Thomas Molker.
Bei dem Spiel hatten Fans beider Vereine Pyrotechnik auf den Rasen und auf die Zuschauerränge geworfen bzw. abgefeuert. Ein Polizist soll einen dieser Böller aufgenommen und zurück in den Waldhofblock geschleudert haben. Laut Polizei wird deshalb wegen Körperverletzung im Amt sowie wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt. Der Ermittlungsgruppe liegen nach Angaben eines Sprechers Videos vor, die den Wurf zeigen sollen. Die Videos werden derzeit gesichtet und ausgewertet. Ob bei dem mutmaßlichen Wurf jemand verletzt wurde, sei unklar und werde ebenfalls ermittelt.
Bei den US Open in New York hat der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev das Viertelfinale erreicht. Er besiegte den Italiener Luciano Darderi in 3 Sätzen. Aus New York berichtet unser Sportreporter Tim Brockmeier.
Der mit Abstand stärkste Auftritt von Zverev bisher bei diesen US Open. Beim Deutschen passte nahezu alles. Aufschlagstark, vorhandstark, rückhandstark. Zudem spielte er durchgehend hochkonzentriert. Der Italiener Darderi hatte tatsächlich zu kaum einem Zeitpunkt des Matches eine Chance. Eine Leistung, mit der sich Alexander Zverev in der Rangfolge der US Open Titelanwärter ganz weit nach vorne gespielt hat. Im Viertelfinale trifft er auf den Niederländer Botik van de Zandschulp, Nummer 70 der Welt. Zeigt Zverev erneut eine solch bockstarke Leistung, wird er ohne Probleme auch ins Halbfinale der US Open einziehen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute noch mal viel Sonnenschein, nur im nördlichen Rheinland-Pfalz sind die Wolken etwas dicker. Die Höchsttemperaturen 23 bis 33 Grad.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Es ist die letzte Woche der Sommerferien in Baden-Württemberg. Nächsten Montag geht's wieder los. Unterricht, Lernen, Klassenarbeiten. Immer gut sein, das Wissen abrufen, wenn es verlangt wird. Zwischen Leistung und Leiden, wie kann Schule funktionieren? Damit beschäftigen wir uns noch bis Freitag hier bei uns in SWR aktuell in der Serie der Woche. Heute werden die Ergebnisse der neuen PISA-Studie vorgestellt. 25 Jahre gibt es diese Erhebung jetzt schon. Beim letzten Mal vor 3 Jahren war vom PISA-Schock die Rede, mal wieder. In Mathematik, im Lesen und in den Naturwissenschaften waren deutsche Schüler so schlecht wie noch nie. Über Schule, Bildung und Intelligenz will ich jetzt mit Gisela Schmalz sprechen, Philosophin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Frau Schmalz, wenn die PISA-Ergebnisse heute ähnlich schlecht oder noch miserabler als vor 3 Jahren ausfallen, wie sehr muss uns das beunruhigen?
Ja, das muss uns sehr beunruhigen, weil was dort abgefragt wird, ist die Basis dessen, was uns auf diese Gesellschaft, so wie sie funktioniert, vorbereitet. Und wenn Kinder die Grundlagen nicht mehr drauf haben, dann haben sie einfach eine schlechtere Position, um gewappnet zu sein für ihre Zukunft.
Seit 2015 ging es mit den PISA-Ergebnissen hier in Deutschland immer weiter bergab. Werden die Schüler immer dümmer?
Ja. Wenn man den IQ-Test nimmt, der immer nach oben ging, seit den 1940er Jahren bis ungefähr 1990, 2000. Und ab diesem ist der IQ weltweit heruntergegangen. Also ich sage das mal so pauschal, es gibt natürlich Ausnahmen und die Messungen sind nicht unbedingt vergleichbar. Aber festgestellt wird, dass auf dem IQ-Test gemessene Intelligenz wieder sinkt.
Also es ist kein rein deutsches Phänomen, dass die Kompetenzen da abnehmen. Nun ist das Gegenteil von dumm intelligent. Sie haben ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Das heißt, Fetisch Intelligenz, wie ein überbewertetes Konzept unser Leben prägt. Was läuft denn da falsch in unserem Bildungssystem, da die Jugendlichen ja in den PISA-Studien immer schlechter werden und wie Sie gerade erklärt haben, auch der IQ-Wert weltweit zurückgeht?
Ja, das Bildungssystem ist immer noch so strukturiert, wie es mal um die Jahrhundertwende war, vom 19. ins 20. Jahrhundert, diese Jahrhundertwende. Und das entspricht nicht mehr der Lernweise von Kindern, die jetzt mit einer Digitalisierung, KI-isierung aufwachsen. Sie benutzen KI, sie verständigen sich untereinander anders und werden dadurch abgelenkt von den klassischen Fächern, die wir brauchen. Ja, das betone ich sehr stark. Also sprachliches Vermögen, mathematisch-logisches Denken und räumliches Denken, was auch in IQ-Tests abgemessen wird, und eben naturwissenschaftliches Denken, die sogenannten MINT-Fächer. Das ist Basiswissen, was sehr gut zu haben ist. Aber was fehlt, ist eben zusätzliche Kompetenz, die es ermöglicht, eben auch mit KI umzugehen oder mit neuen Technologien, also eine Kritikfähigkeit, ein Einordnungsvermögen, ja, was man so als Digital Literacy bezeichnet. Mhm. Und natürlich soziales Vermögen, emotionales Vermögen.
Frau Schmalz, wie kriegt man diese klassischen Fähigkeiten, wo Sie ja betonen, dass die weiterhin wichtig sind, nämlich Mathe, Deutsch, Fremdsprache, Naturwissenschaften, wie kriegt man das so ins Bildungswesen hinein, dass das auch mit KI funktioniert und die Kinder und Jugendlichen was lernen?
Ja, man sollte wohl von Anfang an diese Technologien mit einbeziehen und nicht so tun, als könnte man das eben in der Schule ignorieren, nur weil die Lehrpläne noch nicht angepasst sind. Und wenn man das einbezieht, dann kann man ja gleichzeitig versuchen zu erklären, wie diese Inhalte zustande kommen, dass die nicht immer stimmen und wie diese Technologien funktionieren, dass dahinter große, mächtige Konzerne stehen, die eben alles andere als Bildungseffekte bei Kindern zum Ziel haben, sondern Geld zu verdienen, abhängig zu machen, als Ziel haben. Also wir brauchen Schüler und Schülerinnen, die denken können, Kritikfähigkeit haben, sich distanzieren können zu dem, was ihnen vorgesetzt wird.
Vielen Dank, Gisela Schmalz, Philosophin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Die SWR Aktuell Serie der Woche zwischen Leistung und Leiden, wie Schule funktionieren kann. Heute Nachmittag zwischen 15 und 17 Uhr, da geht es dann um die PISA-Ergebnisse und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich mit einer ehemaligen Schuldirektorin darüber, was Schüler wirklich lernen müssen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundesfinanzminister Lars Klingbeil legt im Bundestag heute den Entwurf für den Bundeshaushalt für das kommende Jahr vor. Vorgesehen sind Ausgaben in dreistelliger Milliardenhöhe und damit etwas mehr als im laufenden Haushaltsjahr. Mario Kubina.
Der Bund plant mit Ausgaben von mehr als 555 Milliarden Euro. Ein deutliches Plus im Vergleich zum laufenden Jahr. Auch die Neuverschuldung steigt auf fast 119 Milliarden. Und da sind die Sondertöpfe für Infrastruktur und Bundeswehr noch gar nicht mitgerechnet. Dementsprechend muss der Finanzminister auch mehr Geld für Zinszahlungen einplanen. Fast 42 Milliarden sind dafür veranschlagt. Tendenz für die darauffolgenden Jahre stark steigend. Der Bundesrechnungshof hat das gerade erst kritisiert. Er sieht die Regierung auf dem Weg in die Schuldenfalle.
Viel zu diskutieren also von heute an für die Bundestagsabgeordneten. Und vielen dürfte der Schock der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt noch in den Knochen stecken. Wie kann man da einfach zur Tagesordnung übergehen, fragt sich Jim Bob Nikschas.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wer nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen will, der muss sich eigentlich eine neue ausdenken. Doch der politische Betrieb hier in der Hauptstadt ist da unerbittlich. Zum ersten Mal seit Juli kommt der Bundestag heute wieder zusammen. Die Tagesordnung steht bereits fest. Zuerst werden zwei neue Minister vereidigt und dann diskutiert das Plenum schon wieder über das liebe Geld. Schließlich ist Haushaltswoche und da laufen die Tage strengstens geordnet ab. Ministerium für Ministerium, Posten für Posten wird bis Freitag abgearbeitet. Vielleicht sind diese fix durchgeordneten Tage auch ganz hilfreich, um das Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt zu verdauen. Mit Ordnung gegen das politische Chaos quasi. Ein bisschen Marie Kondo für die Hauptstadt. Aufgeräumt werden muss schließlich nicht nur in Netflix-Dokus. Und wer weiß, vielleicht findet sich bei den Haushaltsberatungen am Ende auch noch Geld, um die Rente mit 63 doch nicht abschaffen zu müssen. 10 Milliarden pro Jahr würden schon reichen. Dann sähe die politische Tagesordnung vielleicht schnell wieder anders aus.
Anmerkungen von Jim Bob Nikschas. Die Ergebnisse der PISA-Studie werden am Vormittag vorgestellt. Seit 25 Jahren vergleicht diese Studie, wie gut 15-Jährige in den europäischen Ländern Problemstellungen aus dem Alltag lösen können. Im Mittelpunkt bei PISA stehen Lesen, Mathematik und naturwissenschaftliches Denken. Anna Küch.
Vor 25 Jahren schockierte das Ergebnis die Deutschen. Sowohl im Lesen, Rechnen als auch in den Naturwissenschaften schnitten die Schüler schlechter ab als andere Länder, zum Beispiel Japan, Kanada oder auch Finnland. Besonders bitter war, der Schulerfolg hing hierzulande stark davon ab, aus welchem Elternhaus ein Kind kam. Deutschland reagierte, Schulen bekamen klarere Vorgaben, Vergleichstests wurden eingeführt, die frühe Förderung ausgebaut. Rund 10 bis 15 Jahre lang holte Deutschland deutlich auf, doch ab 2015 ließen die Leistungen wieder deutlich nach. Mit Corona kam eine weitere schwere Belastung dazu.
Die einjährige Amtszeit der Grünen-Politikerin Annalena Baerbock als Präsidentin der UN-Generalversammlung geht heute zu Ende. Baerbock hatte sich vorgenommen, Reformen bei den Vereinten Nationen anzustoßen. Giselle Ucker.
Besonders wichtig war es, Baerbock den Prozess um die Nachfolge von UN-Generalsekretär Guterres transparenter zu gestalten. Das wichtigste Amt bei den Vereinten Nationen dürfe nicht wieder wie früher unter den Vetomächten ausgemauschelt werden. Baerbock organisierte öffentliche Befragungen der Bewerber und eine Kandidatendebatte. Russland und die USA warfen ihr vor, sie überschreite ihre Kompetenzen. Baerbock wünscht sich außerdem, dass zum ersten Mal eine Frau UN-Generalsekretärin Generalsekretärin wird.
Mehrere italienische Gewerkschaften haben für heute zu einem landesweiten Bahnstreik aufgerufen. Sowohl regional als auch Hochgeschwindigkeitszüge sind betroffen. Anna Giordano.
Laut Italiens staatlicher Bahngesellschaft FS muss den ganzen Tag über mit Ausfällen und Verspätungen gerechnet werden. Auch beim privaten Konkurrenten Italo. Das italienische Streikrecht schreibt allerdings sogenannte garantierte Zeitfenster vor. Regionalzüge müssen morgens zwischen 6 und 9 Uhr sowie am Abend zwischen 18 und 21 Uhr für Berufspendler verkehren. Grund für den Streik: der Tarifvertrag für die Bahnbranche in Italien muss neu verhandelt werden. Die Gewerkschaften fordern deutliche Lohnerhöhungen und bessere Arbeitszeitregelungen für das Zugpersonal.
Der Stadtrat in Landstuhl befasst sich heute Abend mit der Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Ludwigshafen und dem französischen Vorbach. Die Arbeiten sollen 2028 beginnen. Dafür will die Bahn die Strecke im Raum Kaiserslautern monatelang sperren. Dagegen regt sich Widerstand. Luca Schulz.
Die Stadt Landstuhl will die Sperrungen nicht akzeptieren und befürchtet in den nächsten Jahren ein Verkehrschaos. Neben der Generalsanierung gibt es in der Nähe des Bahnhofs noch die marode Brücke zur Autobahn. Die muss neu gebaut werden. Allerdings ist das in der Generalsanierung nicht vorgesehen und laut Stadt frühestens ab 2030 möglich. Deshalb fordert der Stadtrat in der Resolution, die beiden Baumaßnahmen gemeinsam zu planen. Damit soll die Bahnstrecke nur einmal gesperrt werden. Bisher will die Bahn die Strecke zwischen Ludwigshafen und Vorbach in zwei Etappen generalsanieren und 2028 für 8 Wochen sperren. 2029 soll auf der Strecke nochmal für knapp ein halbes Jahr gebaut werden.
Mit der Tour de Goi-Bahn startet heute eine 4-tägige Protestaktion, bei der eine Fahrradstaffel von Konstanz bis nach Stuttgart fährt. Die Initiatoren wollen dagegen mobil machen, dass die Strecke verkürzt werden soll. Jan-Niklas Bauscher.
Die Goi-Bahn, das ist die Fernverkehrsstrecke zwischen Stuttgart, Singen und Zürich. Mit der geplanten Eröffnung von Stuttgart 21 in 5 Jahren sollen die Züge dort nur noch bis Stuttgart-Vaihingen und nicht mehr bis zum Hauptbahnhof fahren. Dagegen protestiert die Initiative Pro Goi-Bahn, ein breites Bündnis lokaler Initiativen entlang der Strecke. Um Anwohner und Pendler in der Region nicht abzuschneiden, müsste die Verbindung auch in Zukunft bis zum Hauptbahnhof durchgehen. Außerdem müsste die Strecke auf 2 Gleise ausgebaut werden.
Mit einem Heimspiel gegen den FC Villarreal startet Borussia Dortmund heute in die neue Saison der Champions League. Die Dortmunder, die in der Bundesliga mit 2 Siegen begonnen haben, sind gegen den Club aus Spanien Favorit. Daniela Müllenborn.
Der Einzug ins Achtelfinale, das sie vergangene Saison verpassten, das ist das Ziel der Dortmunder. Und weil die dicken Brocken, nämlich der FC Arsenal, Inter Mailand und Europa-League-Sieger Aston Villa erst noch kommen, muss der BVB im ersten Ligaspiel am besten schon mal 3 Punkte auf die Habenseite bringen. Mit Villarreal kommt zwar ein Gegner, der im Champions-League-Viertelfinale schon mal den FC Bayern ausbremste, aber beim BVB im vergangenen Herbst 0-4 verlor und in der spanischen Liga aktuell Tabellen-16. ist.
Bei der Heimweltmeisterschaft stehen die deutschen Basketballerinnen in der Finalrunde. Die Gegnerinnen heute Abend sind das Team aus Südkorea. Armin Lehmann.
Das Beste kam zum Schluss der Gruppenphase. Deutschland besiegte Mali souverän mit 83-58 und wurde letztlich Zweiter in der Gruppe A. Luisa Geiselsöder und Frieda Bühner ragten heraus aus einem insgesamt starken Team, das seine beste WM-Leistung ablieferte. Schon heute Abend müssen Deutschlands Basketballerinnen wieder ran. Gegen Korea geht's um den Einzug ins Viertelfinale. Die Koreanerinnen spielen schnell, treffen viele Dreier. Doch erst im März haben die DBB-Frauen die Asiatinnen überaus deutlich bezwungen und sie sind daher in der vermutlich ausverkauften Berlin-Arena auch klarer Favorit.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds. Diesen Podcast hörst du am besten in ARD Sounds.